Was wäre Bertolt Brecht ohne Helene Weigel, die als Mädchen für alles ihrem Mann den Rücken frei hielt und später auf der Theaterbühne die Rolle spielte, die ihr Brecht auf den Leib geschrieben hatte? Was wäre Leon Feuchtwanger ohne seine Frau Martha, die seine Texte lektorierte und ohne deren Zustimmung keine Zeile in den Druck ging? Was wäre Leo Tolstoi ohne seine Frau Sophia, die als Verlegerin seine Werke herausgab und unzählige Male das tausendseitige Manuskript von Krieg und Frieden überarbeitete? Ja, und was wäre Fontane ohne seine Frau Emilie, die nicht nur Geschäftsführerin, erste Redakteurin, Lektorin und Buchhalterin gewesen sei, sondern auch literarische Ratgeberin und manchmal auch Co-Autorin, so der Fontane-Biograf Ivan Michelangelo d'Aprile. Hinter dem erfolgreichen Schriftstellermann stand also eine superstarke Frau. Der Mythos von der Rolle Emilie Fontane 1824 bis 1902 als bedeutende Dichtergattin setzte erst nach ihrem Tod 1902 ein und trieb im Verlauf der Jahrzehnte immer seltsamere Blüten. Eine weitere kommt in diesem Jahr hinzu. Anlässlich ihres 200. Geburtstages erhält sie, die bis auf das Fragment der Jugendnovelle, einer autobiografischen Skizze, keinen literarischen Text hinterlassen hat, eine Briefbiografie, eine Ausstellung, eine Vortragsreihe und vermutlich viele würdigende Worte. Der Lobgesang erreichte mit Hermann Frickes Biografie von 1937 einen ersten Höhepunkt. Anhand von Briefen und Dokumenten wird Emilie von dem Gründer des Fontane-Archivs aus dem Schatten ihres berühmten Mannes gezerrt. Sie hätte aufgrund der Größe fontanischer Darstellung mehr als irgendeine andere Dichterfrau das Los hinnehmen müssen, verkannt zu werden und in Vergessenheit zu geraten. Dabei sei sie bedeutsamer als jene vielgerühmten und vielbeschriebenen Frauengestalten der Berliner Salons. Bedeutsam sei vor allem ihr Wirken an der Seite Fontanes. Sie ward ihm die Helferin bei seinen journalistischen Arbeiten und die Gefährtin seiner dichterischen Ziele. 50 Jahre später frischte der Fontane-Herausgeber Gotthard Erler die Legendenbildung auf mit dem Ehebriefwechsel 1998 und einer zweiten Biografie 2002 über die romanhafte Lebensgeschichte einer Frau, die Fontane ein halbes Jahrhundert lang eine zuverlässige Gattin und geistige Partnerin gewesen sei. Was den Schluss nahelegt, Emilie habe eine bedeutende Funktion in Fontanes literarischem Schaffensprozess gespielt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Wenn es um Belege geht, wird die Allee der Anerkennung zu einem schmalen Pfad, der am Ende in Spekulationen mündet. Bei der Vielzahl von überlieferten Ehebriefen existiert nur ein einziger konkreter Hinweis auf ihre Mitwirkung an einem Roman. Beim Abschreiben des Manuskriptes von Graf Petöfi notierte Emilie 1883 wenige sprachliche Änderungsvorschläge und gab, mit einem Verweis auf den Dichterkollegen Theodor Storm, vorsichtig zu bedenken, Liebesschilderungen seien nicht deine Sache. Er wisse, schrieb Fontane zurück, dass er kein Meister der Liebesgeschichte ist und wies den Einwand mit einer Ansage zurück, die unter die Gürtellinie geht. Storm sei ein kränkliches Männchen und ich bin gesund, trotz meiner äußeren Kränklichkeiten. Obwohl nicht überliefert ist, ob Fontane den doppeldeutigen Einwand seiner Frau berücksichtigt hat, geht Erler davon aus, dass die kluge gebildete Frau sich in den Entstehungsprozess der literarischen Werke eingemischt habe und als Frau, meint die Sachbuchautorin Christine von Brühl, habe sie zudem überprüfen können, ob die weiblichen Figuren in seinen Texten korrekt dargestellt waren. Tatsächlich belief sich Emilie Fontanes Einfluss auf überschaubare Hinweise und Ratschläge, die sie selbst als Gequatsch und ängstliches Interesse an seiner großen Arbeit relativierte. Für den Stine-Roman sei es, berichtete Fontane einem Freund, ein Einschreibsel von nur 3 Zeilen. Dass sie ihm als geistige Partnerin nicht ebenbürtig sein werde, war Fontane bereits vor der Hochzeit bewusst. Einem Freund versicherte er 1847, seine Verlobte werde ihn auch später noch zu fesseln wissen, wo mir größere Schönheit, umfassenderes Wissen und selbst tieferes Gefühl auf meinem Lebenswege begegnen sollten. Immerhin, ihre Unkenntnis gibt sich als herzgewinnende Natürlichkeit. Emilie wusste um ihre Defizite. Ihr fehle die geistige Kraft, gestand sie 1850 selbstkritisch einem Freund nach der Lektüre von Goethes Iphigenie. Während der Ehe beschränkte sich Emilies Mitwirkung am Werk ihres Mannes weitgehend auf Hilfsdienste im Rang einer Sekretärin mit Sondervollmachten. Sie übernahm Botendienste, besorgte Informationen, vereinbarte Termine, übernahm die Korrespondenz in Fontanes Auftrag, schickte ihm Unterlagen und Bücher. Vor allem aber schrieb sie seine fast fertigen Manuskripte ins Reine, häufig stundenlang, auch abends und an Feiertagen. Er lobte ihre Kopierarbeiten mal als Fleißesleistung, mal als imposante Leistung und sie klagte gegenüber ihrem Sohn Theo: »Ich bin nur noch Abschreibemaschine.« Wenn es Fontane um den literarischen Austausch ging, wandte er sich anderen Partnern zu. Zusammen mit seinem langjährigen Dichterfreund Bernhard von Lepel besprach er literarische Pläne und Stoffe. Gegenseitig schickten sie sich ihre Entwürfe zu. Mit dem Kunsthistoriker Friedrich Eggers diskutierte er sein Realismuskonzept. Und die Stiftsdame Mathilde von Rohr, mit der er freimütig über Themen korrespondierte, die er mit seiner Frau nicht besprechen konnte, arbeitete ihm nicht nur für die Wanderungen zu, sondern lieferte auch zahlreiche Informationen für sein Prosawerk. Für meine Arbeiten war sie, schrieb er später, von allergrößtem Nutzen. Fontanes erste Novelle und seine frühen Gedichte las sie im Berliner Figaro, journalistische Arbeiten in der Zeitung und das Manuskript des Romans Mathilde Möhring erst, nachdem sie es im Nachlass Fontanes gefunden hatte. Auf dem Umschlag vermerkte sie: mit Rührung gelesen. Emilie Fontane hat den Romanschriftstellerladen ohne Frage zusammengehalten. Sie war aber nur marginal in den literarischen Schreibprozess ihres Mannes involviert.